Im Matthäusevangelium inzwischen Kapitel 9 und ich möchte uns die ersten 8 Verse lesen aus Kapitel 9. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Wir haben ja gesehen jetzt beim Studium vom Matthäusevangelium, dass wir immer wieder daran erinnert werden müssen, dass Matthäusevangelium genauso wie die anderen 4 Evangelien noch, steht in Galater 4, ab Vers 4, im Zeitalter des Gesetzes war. Der Jesus war noch nicht am Kreuz vor Golgatha, er war noch nicht auferstanden, er hat sein Blut noch nicht vergossen. Das heißt, der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft war noch nicht ausgegossen. Wir haben hier praktisch Altes Testament, aber der Jesus redet bereits in der ganzen Bergpredigt, auch im Matthäusevangelium, zu den Gläubigen. Aber wir müssen immer diese Ereignisse dann heilsgeschichtlich richtig einordnen. Man könnte jetzt sagen: Wenn wir nur Glauben haben, dann kann jeder geheilt werden. Das könnte man meinen, wenn man die Texte liest. Man muss aber immer sehen, ist ein wichtiger Punkt, dass man es heilsgeschichtlich richtig einordnet. Wichtig ist auch, er kam in seine Stadt. In Matthäus 4,13 wird ja berichtet, wie er dann praktisch nach Kapernaum kam. Und Kapernaum ist seine Stadt. Ich lese uns das. Matthäus 4,13. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt im Gebiet von Zebulon und Naphtali. Also er kommt in seine eigene Stadt und ist jetzt einfach wichtig. Der Jesus hat so gewirkt, die Leute haben gewusst, wenn wir eine Not haben, können wir zu ihm kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was für uns wieder wichtig ist, diese übernatürlichen Zeichen, Wunder, kranke Heilungen richtig einzuordnen. Und da müssen wir Hebräer 2, 3 und 4 dazu lesen. Weil das ist eine Zentralstelle, die das Ganze erklärt. Das ist auch das, wo letztendlich dann die Verführung auch oft einsetzt. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier ist eindeutig geschrieben, dass praktisch der Jesus selber als der Messias, als der Sohn Gottes, diese Zeichen und diese Wunder hatte und genauso die ihn gehört haben, das heißt die Augen- und Ohrenzeuge, die Apostel. Und das ist genau der Punkt, wo man hier ganz nüchtern sachlich sehen muss, bei uns, zum Beispiel die Zeit, wo das Heil zu den Heiden gegangen ist, wo es klar ist, ab Apostelgeschichte 13, dass das Heil zu den Heiden geht, ist im Prinzip diese Epoche vorbei. Das heißt, wir haben das, was in die Lehrbriefe verkündigt wird, wir haben es ja studiert, und Krankenheilung ist dann ein Punkt, wo man wieder Paulus persönlich zum Herrn gehen kann und ihn bitten kann: Heile mich. Wenn er will, macht er das. Also ich habe kein Problem, dass, wenn man auf Gebet hin erlebt, wir haben das ja alles schon erlebt, was hier Gott getan hat. Ich denke, ihr seht auch nochmal, wenn ihr an Gott hilft, denkt, was da Gott getan hat. Gott kann auf Gebet hin die schwerste Krankheit, der Krebs, alles heilen, wenn er will. Aber das ist nicht mehr wie zur Zeit der Apostel, dass Krankenheilung und zur Zeit Jesu eine flächendeckende Erscheinung ist. Und wir haben ja gesehen, Matthäus 8, wo die Bibel dann letztendlich sagt, dass eben durch das, Und zwar steht in Vers 17, als er die Kranke geheilt hat, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das heißt, Jesaja 53, die Krankenheilung, ist praktisch erfüllt mit dem irdischen Dienst Jesu. Und das haben wir hier ein Musterbeispiel. Ich denke, es ist wichtig, der Herr bringt uns ja die Grundprinzipien bei, wie wir im Glauben handeln sollen. Aber was mir wieder wichtig ist, dass wir jetzt nicht einfach hingehen und stufenlos stellen aus dem Matthäus-Evangelium, aus den anderen Evangelien, aus der Apostelgeschichte herausreißen und einfach sagen, das muss jetzt passieren. Die Bibel ordnet das ganz genau ein. Das, was heute krankenheilungsmäßig möglich ist, steht in den Lehrbriefen. Das Jakobus 5 gehört da dazu, da gehört 1. Korinther 12 dazu, dass Gott Heilung wie eine Gabe gibt. Das ist dann für ihn etwas, was er tut, ohne dass wir es verdient haben, wenn er will. Aber das ist wieder ganz anders wie hier. Hier ist das flächendeckend. Was mir jetzt wichtig ist bei der ganzen Sache, wenn ihr das jetzt ganz kindlich euch betrachtet, was mir ganz wichtig ist, Vers 2, als Jesus ihren Glauben sah. Wir haben ja im zweiten Teil haben wir die Darstellung des Glaubens. Ich greife jetzt einmal vor. Also in diesem Exkurs ist der Glaube nochmal aufgelistet, wie das ist. Wir haben hier auch eine andere Situation. Wir haben die Situation, dass laut 2. Korinther 4, 13 mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, mit der Wiedergeburt, mit dem, dass wir in der Leib Christi hineingetauft wurden, jeder Gläubige der Geist des Glaubens hat. Das steht ja 2. Korinther 4, 13. Das heißt, das hatte diese Leute nicht, weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war. Jetzt ist interessant, die Bibel sagt hier zum Beispiel jetzt nicht glaubensmäßig, dass der Gelähmte selber den Glauben hatte. Das ist ja oft so, dass wenn man selber in Not ist, dass man oft der Glaube nicht aufbringt oder so unter Druck, unter Anfechtung, unter Elend ist, dass man selber kein Glaube hat. Und hier sehen wir was ganz Wichtiges. Die Leute, die ihn gebracht haben, die haben Glaube gehabt, dass der Herr Jesus ihn heilen kann. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ein Hinweis, zwar ein verdeckter, aber ein Hinweis auf Fürbitte. Das heißt, wir können im Glauben für andere beten, dass der Herr eingreift. Es muss nicht immer der sein, der betroffen ist, sondern es ist oft auch wichtig, dass die Geschwister hier einfach eintreten in Fürbitte. Und darum in 1. Timotheus 2, wo die Bibel das auflistet, wo die Bibel ganz klar zeigt, was die Fürbitte für eine große Rolle spielt bei geistlichen Dingen. Und wir können genauso, wie diese Leute ihn gebracht haben in der Liegematte, es sind wohl vier, an jeder Ecke einer, ist zu vermuten, könnte auch mehr gewesen sein, auf jeden Fall. Es ist so, sie hatten Glaube und der Jesus hat es gesehen, ihren, da kann natürlich jetzt der Geheilte auch dabei gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, das ist einfach ein Hinweis darauf, dass wir, und wir sollen ja aus diesen Evangelietexten die grundsätzliche Lehre ziehen, dass wir genauso fürbittemäßig füreinander einsteht, wenn ein anderer in Not ist. Wenn ich sehe, ein anderer ist in Krankheitsnot, ist in Seelennot, ist in geistlicher Not, dann kann ich mit meinem Glauben, wenn ich der Geist des Glaubens habe, mit Gott in Ordnung bin, gewaschen bin in Jesu Blut, dann kann ich Fürbitte tun. Und ob Gott jetzt mein Gebet erhört, der ich Fürbitte tue, oder das Gebet von dem erhört, der krank ist, oder der unter Anfechtung ist, oder geistlich unter Druck ist, das spielt keine Rolle. Gott erhört auf jeden Fall Gebet, wenn er Glaube sieht. Und wer den ausübt, ist zuerst schon mal zweitrangig. Hier, wunderbar, die Leute bringen diesen Mann. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Und zwar, statt dass er den Gelähmten heilt, sagt er was völlig anderes zu ihm. Nämlich in Vers 2 im zweiten Teil. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich möchte das nochmal betonen. Wir haben im Prinzip nur ein Problem. Das ist die Sünde. Ein Mensch hat nur das Problem der Sünde. Römer 5, 12. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe ja hier auf der Österreich-Konferenz habe ich mit einem Amish eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Er hat es praktisch geleugnet, was hier steht. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Ich versuche das den Leuten immer zu erklären. Als Adam und Eva gesündigt haben, das ist ja interessant, der Sündenfall ist nicht eingetreten, als Eva gesündigt hat, sondern der Sündenfall ist erst eingetreten, als Adam gesündigt hat. In dem Moment, wie Adam in die Frucht hineinbeißt, tritt der Sündenfall ein. Und darum sagt die Bibel in unserem Text, in Adam sterben alle. Das ist einfach Fakt. Das Problem des Menschen ist die Sünde. Weil keiner von uns wäre krank, wenn es nicht den Sündenfall gegeben hat. Der Sündenfall und der Tod sind der Folge letztendlich der Sünde. Und aus dem Grund zeigt er hier auch nochmal ganz eindringlich, es ist vor Gott her, ist eure Gnade und ist eure Barmherzigkeit. Und der Jesus sagt, ihr kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Es ist bei ihm auch möglich, dass er Krankheit wegnimmt, dass er uns hier Gnade gibt. Aber das Hauptproblem ist unsere Sünde. Das zeigt er hier nochmal deutlich. Und sagt, sei getrost. Er sagt nicht, sei getrost, du wirst gesund werden. Das hätten wir erwartet. Er sagt, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Matthäus 1, 21 zeigt die Bibel nochmals. Und das ist auch der Punkt, wo zum Beispiel die Kreise, wie die Charismatiker oder die Pfingstler, wo sie die Krankenheilung so stark in den Vordergrund stellen, das ist biblisch an und für sich falsch. Du darfst auch die Leute nicht locken mit Krankenheilung. Sie müssen sich bekehren, weil sie Sünder sind, nicht weil sie gesund werden wollen. Das ist eine Falle. Da kommst du zu unechter Bekehrung. Du musst den Leuten ganz klar sagen, du bist ein Sünder und du gehst verloren. Wisst ihr, was hilft es mir? Oft ist es ja so, dass die Leute relativ schon älter sind, wenn sie auch Krankenheilung begehren, weil je älter man wird, je mehr kommen die Krankheiten. Was hilft es mir, wenn der Herr bei mir als Mensch, mal jetzt unabhängig, generell als Mensch, auch bei den Umgekehrten, wenn er einen Menschen heilt und er wird nicht gerettet? Das Wichtigste ist die Errettung, dass ein Mensch durch Jesu Blut gerettet wird, wiedergeboren wird. Und in Matthäus 1, 21, als der Herr Jesus angekündigt wird, sagt die Bibel, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und im Hebräischen, das ist ja nur die griechische Übersetzung vom hebräischen Wort, in der Regel, ich habe extra nochmal nachguckt, da streitet sie sich ja rum, heißt Jehoshua oder Jeshua, aber es heißt Jeshua, weil im Neuen Testament, im Hebräischen, schreibt es auch überall Jeshua. Und Jeshua heißt ganz einfach Rettung, Heil. Also der Name Jesus bedeutet bereits Rettung. Und hier siehst du etwas, er ist gekommen, sein Volk zu retten von ihren Sünden. Und das, was wir hier haben, er wirkt hier unter seinem Volk, natürlich durch Zeichen und Wunder, weil laut 1. Korinther 1, Israel Zeichen fordert. Aber der Hauptpunkt war, er ist gekommen, um die Menschen von der Sünde zu retten, auch sein Volk, auch Israel von der Sünde zu retten. Und darum sagt er diesem Mann, der ja in großer Not ist, deine Sünde sind dir vergeben. Er zeigt ihm, ich gebe dir jetzt die Sündenvergebung. Als Folge davon kommt die Krankenheilung, was aber nicht immer der Fall ist. Wisst ihr, das kannst du nicht generell sagen. Ich möchte mal ein ganz plastisches Beispiel machen. Du hast einen alkoholikeren Trinker, der 40 Jahre gesoffen hat, anders kannst du es nicht nennen, der seine Gehirnzelle zerstört hat. Und dann kommt er zum Glauben. Durch die Gnade Gottes, durch die Gnade Jesu, findet er der Herr Jesus. Er vergibt ihm sein ganzes Sündenleben. Er wird wiedergeboren. Wenn er jetzt sterben würde, wäre er im Himmel. Und der Mann, oder egal ob Frau, der das getan hat, die Person, kann jetzt nicht erwarten, bloß weil der Herr ihn gerettet hat, dass automatisch Gott eine Krankenheilung wirkt und dass alle Gehirnzellen wieder da sind. Das wäre ein Wunder. Das ist oft so, dass Gott uns die Sünde vergibt, aber die Folge der Sünde haben wir manchmal noch zu tragen. Das entscheidet er. Es gibt aber auch Fälle, wo die Wiedergeburt so gigantisch wirkt, dass die Krankenheilung, wie hier geschehe, automatisch einsetzt und der wieder voll hergestellt ist. Gibt es. Ist aber keine Regel. Wisst ihr, und von daher ist es einfach wichtig, dass uns bewusst sei, das Hauptziel von Jesus ist einfach Rettung. Kolosser 1, 19. Also ich möchte nochmal betonen, Galater 4 sagt, Gott sandte seinen Sohn von einem Weib geboren, unter das Gesetz getan. Das heißt, das ist alles noch mosaisches Gesetz von der Heilsgeschichte her, von der Heilszeit her. Und im Endeffekt ist es so, Der Heilige Geist ist noch nie ausgegossen. Wir sind noch im Alten Testament. Jetzt kommt natürlich noch ein wichtiger Punkt. Ich denke, man muss das nochmal sehen. Israel hatte eine besondere Rolle. Man kann jetzt nicht so tun, als wäre alles bei Israel gleich wie bei uns. Und zwar, ich weiß nicht, wie der Mann zu Gott gestanden hat, wie er zum mosaischen Gesetz gestanden hat, wie er war. Aber die Bibel sagt in 2. Mose 15, 26, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Israel hatte die Verheißung, wenn sie Gott dienet, werden sie nicht krank. Und zwar von den Krankheiten Ägyptens. Was ganz anders wie bei Elisa, der an der Krankheit starb, an der er sterben sollte. Gott in seiner Souveränität konnte trotzdem jemand sterben lassen an einer Krankheit, wenn er durch die Krankheit jemand heimholt. Aber der Jude hat ja nicht für sich die Verheißung, wenn er Gott dient, wird er nicht krank. Das hat der neutestamentliche Gläubige nicht. Es gibt nicht eine einzige Bibelstelle in der Lehre der Apostel, in den ganzen Lehrbriefen, die sagt, wenn man Gott dient, wird man nicht mehr krank. Sondern darum ist es wichtig, dass wir hier unterscheiden. Und hier hast du einfach einen Mann, wo der Herr sagt, von seinem Herz her und von dem Glauben, wohl von ihm und seiner Freunde, er vergibt ihm die Sünde und heilt ihn automatisch gleichzeitig. Ist wunderbar. Aber das große Ziel, Kolosser 1, 19 und 20, das ist was anderes. Das müssen wir einfach uns vergegenwärtigen. Das ist der zentrale Punkt in allen Dingen. Denn es gefiel Gott in ihm, also im Herr Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Der wichtigste Punkt ist, aber wenn jemand krank ist, dass man ihm klar macht, du musst mit Gott versöhnt werden. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man unversöhnt in die Ewigkeit geht. Wisst ihr, ihr seht es, wenn ihr mal euch befasst, wie die großen Männer gestorben sind, dieser Welt. Müssen wir mal gucken, wie ein Stalin gestorben ist, wie alle diese berühmten Leute, wie ein Goethe gestorben ist, wie alle diese berühmten Leute, wo ihr vergöttert werdet von der Welt, wie die gestorben sind. Es gibt ja Traktate, wo das beschrieben wird, und man kann das nachlesen, weil die teilweise furchtbar einen Kampf hattet und wusstet, es ist zu spät. Also einer von diesen Leuten ist hingegangen, hat Stühle um Vergebung angefleht und so Zeugs. Also du siehst, dann kam es raus, langsam kam es raus. Und da gibt es ja die berühmte Geschichte, wir haben das Traktat oben lange Jahre gehabt, ich hoffe, dass man es wieder kriegt, der zeitweise ist verschwunden gewesen, das heißt vier Ärzte. Und das ist was ganz Einfaches beschrieben. Ja, es ist wunderbar, es ist ein unbeschreibliches Traktat. Also zuerst schon mal ist er krank und dann kommt ein Mediziner und tröstet ihn. Und dann kommt ein anderer Mediziner und sagt ihm schonungslos die Wahrheit, du wirst sterben. Dann kommt der Pastor und tröstet ihn wieder. Also genau der gleiche Vorgang. Und dann kommt ein ehrlicher Gläubiger und sagt ihm, du wirst in die Hölle fahren. Wenn du nicht gläubig bist, fährst du in die Hölle. Du gehst verloren. Und dann erklärt er ihm, und da wird einfach darauf Wert gelegt, die Wahrheit zu sagen, der Mann ist jetzt todkrank. Und wenn er nicht der Herr Jesus im Herzen hat, dann geht er verloren. Und dann erklärt er ihm ganz genau die Erlösung, dass er der Herr Jesus als Erlöser annehmen muss und dass er dann das ewige Leben geschenkt bekommt, dass er seine Sünde auslöscht, dass er Gnadegabe ist. Und dann bekehrt er sich auf dem Totenbett. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Punkt. Wir müssen den Leuten sagen, deine Krankheit ist schlimm. Wir beten für dich, dass es dir gut geht. Wir beten für dich, dass du gesund wirst. Aber letztendlich ist das Wichtigste, dass du mit Gott in Ordnung bist. Das ist auch hier ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir diese Texte jetzt betrachten, wir gucken nachher noch die Einzelheiten durch, aber es ist ganz wichtig vom Grundsatz her, das Wichtigste ist Vergebung der Sünde. So, Epheser 1, 13, er zeigt es nochmal. Und zwar, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja diese Stelle schon studiert, beziehungsweise, wir haben sie auch genannt, in unserem Matthäus-Studium, wo diese Frau 18 Jahre lang krank war und Geisterkrankheit hatte, von Dämonen. Man kann auch durch Finsternismächte krank werden. Man kann aber auch krank werden, weil man, wenn es kalt ist, keine warme Jacke anzieht. Wisst ihr, es gibt viele Möglichkeiten, krank zu werden. Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wie ich wieder geboren werde, werde ich aus dem Einflussbereich des Teufels herausgenommen. Während das Reich Jesu Christi hineinversetzt, weil er der König ist, jetzt entscheidet er, ob ich geheilt werde. Das ist wie bei Paulus. Er hat ja im 2. Korinther 12 hat er ja ein paar Mal, letztendlich der Herr angefleckt, dreimal genau genommen, heile mich. Und er hat gesagt, nein, lass dir meiner Gnade Genüge. Er brauchte deswegen seiner hohen Offenbarung. Und ich weiß nicht, bei einem Menschen, wenn Gott ihm eine Krankheit gibt, warum braucht er sie? Es kann auch sein, nach einer Zeit, wenn Gottes Ziel erfüllt ist, nimmt er die Krankheit weg. Guckt her, ich war in der Pfingstbewegung. Ich bin ja sicher nicht verdächtig, dass ich ein unemotionaler Mensch bin. Das heißt, ich bin ja ein Feuerkopf. Und ich war prädestiniert für Pfingstbewegung. Und wie Gott es gemacht hat, dass ich trotzdem rauskam, dass mir nichts passiert ist, das war ganz einfach. Er hat mich krank werden lassen. Und es war so lächerlich. Ich habe einfach eine ganz starke bakterielle Entzündung gehabt. Ich bin zu den Ärzten gegangen. Und die Ärzte haben sie nicht gefunden. Ich konnte machen, was ich wollte. Gott hat denen die Augen zugehalten. Ich habe in mir beten lassen. Es ist nichts passiert. Und es hat mich immer untergehalten. Ich hatte teilweise Schmerzen, dass ich mich nicht mehr aufrichten konnte. Als ich innerlich dann den Kampf mit der Pfingstbewegung aufnahm, hatte ich immer nur die Krankheit. Und in dem Moment, wie der Krieg gewonnen war, geistlich, wie es klar war, ich war ja am Anfang ganz allein und bin fast wahnsinnig geworden und auch noch krank und das. Ich habe ja nicht mehr gewusst, was machen. Und in dem Moment, wie innerlich die Gewissheit kam, was die Wahrheit ist, nämlich das Wort Gottes, und dass ich verführt bin, in dem Moment kam in mir eine ganz sanfte Stimme, das Säuseln des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Ich hatte plötzlich innerlich den Eindruck, geh zum Arzt. Naja, ich war schon, was sind wir oft beim Arzt? Die haben ja nichts gefunden. Ich gehe zum Arzt. Nach 5 Minuten mit einem kleinen chemischen Test hat er die Entzündung. Und sagt zu mir, ja Mann, Sie haben ja eine Entzündung, die ist ja atemberaubend, die ist ja ungeheuer. Warum sind Sie nicht früher zum Arzt? Dann habe ich ihm gesagt, ich bin genau zu Ihrem Vorgänger gegangen. Der hat mich untersucht bis zum Gehen nicht mehr, hat sie nicht gefunden. Er hat mir das nicht geglaubt. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass er das nicht findet. Er sagt, es ist so offensichtlich. Dann hat er mir... sagen wir, Bombe gegeben, die Dame in der Apotheke hat zu mir gesagt, naja, das ist aber eine Bombe, die Sie da schlucken müssen. Das war, glaube ich, ein Penicillinpräparat. Wisst ihr, aber Gott hat es so gemacht, solange ich gefährdet war, hat er die Krankheit dagelassen. Da konnte ich beten, wie ich wollte. Und in dem Moment, wie Gott sein Ziel erreicht hat, hat er die Krankheit weggenommen. Nicht durch ein Wunder, sondern durch Medikamente. Da habe ich einfach zum Arzt geschickt. Wisst ihr, und so muss man das einfach sehr nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht Matthäus 9, sondern nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Matthäus 9 fällt unter Hebräer 2, 3 und 4. Die Zeichen und Wunder des Messias in Israel, wo das der Normalfall war und wo hier genauso wie zur Apostelzeit das zum Normalzustand gehört hat, dass die Kranke geheilt werden. Jetzt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, ich habe nicht die Verheißung 2. Mose 15, 26, dass ich nicht mehr krank werde, sondern ich habe was ganz anderes, ich soll dem Herrn dienen. Ich habe die Verheißung, dass ich geistlich nicht krank wäre. Die habe ich, aber nicht körperlich. Wisst ihr? Und hier ist jetzt einfach ein zentraler Punkt, dass man das die Leute auch sagen muss. Auch wenn man solche Texte liest. Wisst ihr? Und der nicht die Heilsgeschichte beachtet, der ihr Gott nicht ernst nimmt und auch schwärmerisch veranlagt ist, der geht einfach hin und sagt, guck her, hier hat der Herr geheilt, er heilt auch dich. Und dann machst du die Leute kaputt, weil du versprichst ihnen, dass der Herr sie heilt und wenn er sie nicht heilt, weil es nicht zu seinem Plan gehört. Wisst ihr, hier müssen wir geistlich einfach korrekt sein. Apostelgeschichte 26, 18, das Wichtigste, was geschieht, auch bei diesem Mann hier, der hier alttestamentlich gerettet wurde, ist das, was Paulus beschreibt hier neutestamentlich. Er sagt, dass Gott ihn gesandt hat zu den Heiden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also wieder der Glaube, wir werden nachher sehen, was es für eine Rolle spielt. Und er sagt jetzt neutestamentlich, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann wird er aus dem Einflussbereich, da steht im Griechischen Exousia, das ist die Vollmacht. Also wo der Teufel das Sagen hat, da wurde ich herausgenommen, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei Krankenheilung. Alles, was bei mir passiert, muss ich mit dem Herr Jesus ausmachen. Ist eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus. Er ist mein Herr. Auch eine Krankheit. Ich bin nicht dem Zufall unterworfen, sondern es ist eine Sache zwischen mir und ihm. Wisst ihr, ich kämpfe da auch manchmal. Ich habe da immer das schlechte Gewissen in Person neben mir. Meine Frau sagt mir dann immer, du sagst doch immer, du stirbst im Willen Gottes. Du sagst doch immer so und so, wenn ich jammere. Aber ist der Mensch, der jammert halt gern. Und das Grundproblem ist ganz einfach, wir müssen das festhalten. Das Wichtigste ist, dass ich aus dem Einflussbereich des Teufels rauskomme. Das Wichtigste ist, dass ich Vergebung der Sünde habe. Das Wichtigste ist, dass ich wieder geboren habe, dass ich den Geist der Sohnschaft habe. Wenn ich den Geist der Sohnschaft habe und sterbe, dann bin ich gerettet. Dann komme ich in den Himmel. Und das ist das Wichtigste. Das war für den Mann auch wichtig, dass er gerettet wird. Aber Gott ist eure Gnade, hat hier, obwohl weil es Israel war, ihn gleichzeitig geheilt. Ist doch wunderbar. Kann er aber bei uns auch machen, wenn er will. Aber das müssen wir ihm überlassen. Aber 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. In der Sekunde, wie ich in den Leib Christi hineinkomme, passiert es. Nochmal, Titus 3, Abvers 4. Da wird die Wiedergeburt nochmal beschrieben. Also nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Die Wiedergeburt, das ist jetzt unser Zeitalter, das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter des Heiligen Geistes, das war hier noch gar nicht möglich. Das ist erst ab Pfingsten auch für diesen Mensch möglich gewesen. Titus 3, Vers 4. Er ist gerettet worden, alttestamentlich. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, durch der Herr Jesus, hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Wisst ihr, da zeigt die Bibel das ganze Programm. Sie sagt praktisch, durch den Herr Jesus wirst du gerettet, es ist Gnade. Und in dem Moment, wie du den Heiligen Geist hast, ist es geschehen. Und in derselben Sekunde, die Bibel zeigt dir, was Gott dann will, dass wir dann einfach ihm dienen und die Werke, steht im Epheser 2, Vers 10, die er schon seit Grundlegung der Welt für jeden von uns bereitet hat, einfach ausleben. Das ist das große Ziel. Wisst ihr, das ist nicht so, wie oft schwärmerisch behauptet wird, es ist der Wille Gottes, dass genauso wie du Vergebung der Sünde bekommst, du geheilt wirst. Das ist eben durch das Matthäus 8, 17 widerlegt. Dort sagt er, Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheiten, er hat unsere Sünde getragen. Die Sünde sind für jeden Menschen, wenn er sich zum Jesus bekehrt, möglich, dass die Sünde hinweggenommen werden. Aber die Krankheit nicht. Das ist wieder der Wille Gottes. Wisst ihr, ich denke, das ist einfach etwas, was man ganz nüchtern, sachlich vergegenwärtigen muss. Es ist erst ab Pfingsten möglich. Und ich möchte betonen, man muss das immer wieder auf der Leuchter stellen und die Leute sagen. Es kommen Leute zu mir und sagen, alttestamentlich, der war schon wiedergeboren. Der Abraham, der war nicht wiedergeboren. Der hatte Geist der Sohnschaft nicht. Er war gerettet alttestamentlich. Er hatte den Heiligen Geist alttestamentlich, aber nicht als Geist der Sohnschaft. Apostelgeschichte 2,1 zeigt es in Pfingsten und dann Hebräer 9,11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wisst ihr, das war das Problem. Das ist in Apostelgeschichte erst ab Kapitel 2 geschehen, in den Evangelien noch gar nicht. Wisst ihr, darum haben wir eine andere Situation bei unserem Gelähmten. wie bei uns. Ist mir wichtig, das zu betonen. Aber wir kommen gleich nachher zum Gelähmten. Jetzt kommt natürlich die Frage, und die ist ganz wichtig, und Hebräer 10, 19 müssen wir natürlich auch dazu nehmen. Er hat die Himmel durchschritten, hat sein Blut, das innerste Heiligtum, in der Stiftshütte im Himmel gelegt. Das ist ja wichtig, sonst wäre die Erlösung nicht geschehen. Darum ist Wiedergeburt erst nach der Ausgießung des Heiligen Geistes möglich. Das musste auch zuerst geschehen sein. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Warum konnte der Herr Jesus, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, die Krankenheilung konnte er laut 2. Mose 15, 26 problemlos machen. Er konnte genauso von seiner Vollmacht her ihn problemlos heilen. Aber er konnte ihm die Sünde wirklich vergeben, wegen Offenbarung 13, Vers 8. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Dort steht, und ich denke, nur auf dem Hintergrund kann man das alles erklären, was im Alten Testament geschieht. Da geht es um das Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Jetzt möchte ich es nochmal betonen. Das Opfer Jesu war außerhalb von unserer Zeitschiene. Was dort in diesen Stunden am Kreuz von Golgatha geschah, war natürlich zuerst einmal menschlich. Ein Mensch stirbt qualvoll am Kreuz. Aber dieser Mensch war gleichzeitig der Sohn Gottes. Und das, was dort geschah, wir wissen das durch die andere Bibelstelle, dass alle Sünde der gesamten Welt auf ihm lagen. Und es konnte nur geschehen, wenn praktisch alle Sünde von Adam bis zum letzten Menschen, der lebt, praktisch da waren. Das muss außerhalb von Zeit und Raum gewesen sein. Das heißt, Jesus hat das alles getragen außerhalb von Zeit und Raum. Und drum war praktisch unabhängig von dem, aufgrund von dem Opfer, auch Sündervergebung möglich bei David. Psalm 51, 9. Dass er dann von Gott ein Zeugnis bekommt, er hat nur getan, was recht war. Hat ja nicht gestimmt. Menschlich, göttlich ja, weil er hat noch ein Blut geschrien, noch Isop, das mit Blut taucht und nicht gereinigt wurde. Und dadurch konnte ihm der Herr aufgrund des Opfers Jesu alle Sünde vergeben und darum musste er auch nicht sterben. Und darum sagt Gott, du hast nur getan, was recht war, die Sünde war ausgelöscht. Und so hat er diesem Gelähmten genauso die Sünde ausgelöscht. Er hat dann in seinem freien Willensentschluss beschlossen, dass er ihn auch heilt. Das ist wunderbar. Und er sagt, weil ihr Glauben habt. Jetzt haben wir natürlich den Geist des Glaubens. Das ist was ganz anderes. Im Griechischen ist dieses Wort, das heißt Pistis, und zwar das ist ein Doppelwort. Das hat Doppelbedeutung. Es gibt im Griechischen kein separates Wort für Vertrauen. Vertrauen und Glaube ist das gleiche Wort. Das heißt, du musst das immer aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang raus übersetzen in der Bibelübersetzung. Je nachdem, was geschrieben steht, musst du Glaube übersetzen oder Vertrauen. Also jetzt sage ich es einmal so. Hier hast du wohl die Fähigkeit, die ein natürlicher Mensch hat, dass er jemand vertraut. Und diese Leute haben Herr Jesus vertraut, als sie den Gelähmten gebracht haben, dass er, weil sie ja seine Wunder in Matthäus 8 schon gesehen haben, dass er hier diesen Mann heilt. Die hatte das Vertrauen zu ihm. Und er hat es gesehen. Wie hat er das gesehen? Wisst ihr, das Interessante ist, in Vers 4 erklärt er, wie er sieht. Aber da sagt er nicht wegen den Leuten mit der Krankenheilung, sondern da sagt er, da Jesus ihre Gedanken sah, die der Schriftgelehrte. Das ist interessant. Wenn du die Bibelübersetzungen durchguckst, die Übersetzer haben nicht den Mut, das zu übersetzen, was hier die Schlachter übersetzt. Ich möchte es nochmal betonen. Er sieht, machen wir es nochmal modern, wie auf einem Bildschirm, er sieht die Gedanken von mir und dir. Er sieht die Gedanken von jedem Menschen. Das ist ungeheuer. Er hat gesehen, bei denen, wo gekommen sind, dass die wirklich Glaube hatten, Vertrauen, dass er den Gelähmten heilt. Er hat es gesehen. Wisst ihr, manche übersetzen, als er es erkannte, als er sie durchschaute. Die können sich nicht vorstellen, dass er tatsächlich unsere Gedanken sieht. Der Herr Jesus sieht heute bei mir genau, was ich denke. Er sieht bei dir, was du den ganzen Tag gedacht hast. Wisst ihr, wenn du das siehst, da kommt eine gewisse Ehrfurcht dem Sohn Gottes gegenüber. Er sieht alles. Wisst ihr, ich brauche bei Jesus eigentlich gar nicht mehr viel erzählen. Im Gebet, wenn ich jetzt bete, ist das ganz einfach. Jetzt, weil er ja mein Herz kennt und weil er meine Gedanken kennt, sieht er ganz genau, ob ich ehrlich bin oder nicht. Er sieht alles, ob ich ehrlich bin. Weil er sieht ja genau, was ich denke und er hört, was ich sage. Da kann es peinlich werden, versteht ihr? Indem er einfach betet, dass gebetet ist. Oder betet eure Gebetsgemeinschaft, was die Leute hören wollen. Wisst ihr, dann wird's schwierig. Muss das beten, was man beten will, was wirklich im Herzen drin ist. Und du siehst hier, und das war für mich ganz, ganz wichtig, auch generell, ich habe extra die Übersetzungen nachgeschlagen, ich habe extra im Griechischen nachgeschaut, steht hier wirklich sah, oder ging Schlachter hier zu weit, ist eure Urübersetzung. Er ging nicht so weit, er steht tatsächlich sehen. Wissen, die andere konnte das sich nicht vorstellen. Die sagen, als er es erkannte, wäre er nicht sehen, sondern er sieht die wirklich. Und so wie er die Gedanken von denen gesehen hat, die kamen mit dem Gelähmten, auch vielleicht das Herz des Gelähmten, dass der auch Glaube hatte, er sagt, als er ihren Glauben sah, also Mehrzahl. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass alle, die gekommen sind, inklusive im Gelähmten, diesen Glaube hatten, dieses Vertrauen in dem Fall. Und aufgrund von dem hat er ihm die Sünde vergeben und hat ihn gerettet, hat ihn aber auch geheilt. Jetzt fangen natürlich die Schriftgelehrten an zu murren, weil sie haben ja recht. Nur Gott kann Sünde vergeben. Aber hier steht praktisch der Sohn Gottes, der genauso das gleiche Wesen hat wie Gott der Vater, steht vor ihnen. Gott in Menschengestalt. Und sie sagen natürlich, weil sie ja nicht geglaubt haben, dieser lästert. Aber er sieht ihre Gedanken und sagt sofort zu ihnen, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Wisst ihr, wenn ich natürlich jetzt als Gläubiger, jetzt möchte man das ja übersetzen für unsere Zeit, auch für unser Leben, wenn ich natürlich mir bewusst bin, dass der Jesus alles bei mir sieht, jeden Gedanke, dann muss ich eigentlich geistlich anders leben. Wisst ihr, muss ich anders Bewusstsein haben. Dann darf es eigentlich im Leben eines Gläubigen keine Heuchelei geben. Weder Gott gegenüber noch Menschen gegenüber. Dann muss man wie ein aufgeschlagenes Buch sein und sagen, Herr, du siehst sowieso alles. Und dann ist auch so, ich sage mal so, wenn man das erkennt, ich denke, dann wird man wieder ganz neu bedürftig, was in 1. Johannes 1, 7 bis 9 steht, dass man dauernd gereinigt wird durch Jesu Blut. Und dann lernt man das erst schätzen, dass das Blut Jesu uns tatsächlich dauernd rein macht. Und erst wenn es ins Bewusstsein kommt, dass dann ich es bekennen muss, schon bevor ich es bekenne, reinigt mich das Blut Jesu ununterbrochen. Und das ist so eine große Gnade, das kann mir Worte gar nicht fassen. Jetzt kommt halt das Wunderbare, der Herr Jesus hat mir, steht in 2. Korinther 4, 13, ich möchte es nochmals lesen, das ist einfach so wichtig, er hat bei uns durch die Wiedergeburt etwas getan, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Das heißt, jeder von uns, der gerettet ist, hat den Geist des Glaubens. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Wir haben keine Ausrede, wenn wir nicht glauben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir den Geist des Glaubens haben. Ich kann problemlos alles glauben, was die Bibel sagt. Problemlos, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Ich kann alles im Glauben annehmen. Die Frage ist, ob ich es will. Wisst ihr, Gott lässt mir ja den freien Wille, ob ich es glauben will oder nicht glauben will. Er zwingt mich ja nicht. Und hier hast du das Beispiel alttestamentlich, neutestamentlich, wir haben es leichter wie diese 4 oder 5, wenn der Gelähmte dabei war. Wir haben es leichter, weil wir haben den Geist des Glaubens. Wisst ihr, das heißt, es ist doch ganz einfach, jetzt bin ich krank. Wenn ich jetzt Herr Jesus lieb habe, Römer 8, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen, Vers 28. Da steht im Griechischen mitwirken. Das heißt, es geht automatisch daneben. Das heißt, wenn ich der Jesus lieb habe, dann dient mir alles zum Besten. Ich kann das jetzt glauben oder nicht. Das ist das Problem. Glaube heißt für uns, die wir den Geist der Sohnschaft haben, die wir den Geist des Glaubens haben, einfach alles, was Gott sagt, dem stimme ich willentlich im Glaube zu. Das hat zwei Effekte. A, ehre ich Gott und B, passiert. Sobald ich zustimme, passiert das, was ich die im Glauben annehmen. Dieses gewaltige Geschenk hattet diese Leute noch nicht. Aber wir haben es, und ich denke, darum müssen wir einfach hier geistlich, ich sage es so mal, wie kleine Kinder diese Gabe des Geistes der Sohnschaft, der das beinhaltet, dass ich den Geist des Glaubens habe, einfach anwende. Und sage, Herr, egal was jetzt mir passiert, auch Krankheit, Ärger, Probleme, wenn ich dich lieb habe, das ist schon Bedingung, wisst ihr, das ist wieder Bedingung, ich muss nur ihn lieb haben, dann passiert's. Wisst ihr, wenn es nicht passiert, kann ich sagen, bei mir funktioniert es nicht, habe ich auch schon gesagt. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, dass nicht funktioniert. Ich habe den Herrn nicht lieb gehabt. Ich habe gewurstelt, geistlich über dahin. Wenn ich den Herrn lieb habe, kann mir nichts mehr passieren, was nicht zu meinem Besten dient. Das ist doch gigantisch, oder? Also muss ich nur darauf aussehen, dass ich den Herrn lieb habe. Die hatte eine andere Situation. Das muss man einfach nüchtern sachlich sehen. Gell, was er hier natürlich beweist, die Pharisäer haben das ja nicht geglaubt und die Schriftgelehrten, er beweist, Johannes 1, Kapitel 1, 1. Johannes 1 sagt es auch, aber Johannes 1 sagt zum deutlichsten, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, da steht im Griechischen hingewandt zu Gott, und das Wort war Gott, er war selber Gott. Er war genauso vom gleichen Wesen wie der Vater. Darum hat er hier in Menschengestalt diese Wunder tun können. Und darum konnte er auch Sünde vergeben. Es stimmt tatsächlich. Kein katholischer Priester kann die Sünde vergeben. Kein Bruder in der Seelsorge kann dir Sündevergebung zusprechen. Das ist alles Unsinn. Sünde vergeben kann nur Gott selber und sein Sohn, der Herr Jesus. Das heißt, hier hast du den Beweis der Gottheit Jesu, dass er nämlich die Sünde vergibt. Und dann beweist das noch zusätzlich durch kranke Heilung. Ist gigantisch. Wisst ihr, er sagt jetzt auch was ganz Einfaches. Er sagt, damit ihr es wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Jetzt sind wir wieder ein ganz wichtiger Punkt. Man kann es hier auf Erden erlangen. Vergebung der Sünde muss hier geschehen, solange ich noch lebe. Es muss hier geschehen. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt, muss das die Leute sagen. Mir hat einmal ein Satz ganz arg getroffen. Ich habe das sogar bei meinem Abschied, wo ich in der Ruhestand auf der Bank gegangen bin, habe ich es meiner Kollegen auf die Verabschiedungseinladung draufgeschrieben. Die haben es nicht verstanden. Die sind zu mir gekommen und gesagt, was heißt das? Ich habe draufgeschrieben, was Salomo schreibt. Ein lebender Hund ist besser wie ein toter Löwe. Ich kann noch so schwach sein wie ein Hund, unrein und völlig erledigt. Aber wenn ich lebe, habe ich Hoffnung. Weil, solange ich noch lebe, auf Erde, kann der Herr mir die Sünde vergeben. Ist doch wunderbar, oder? Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, mit Gott in Ordnung zu kommen. Das ist die wichtige Botschaft aus dem Text. Ich kann den Leuten sagen, du hast die Möglichkeit, dass dir das Gleiche passiert wie diesem Mann, dass er dir die Sünde vergibt. Und ob er dich heilt, sei dahingestellt, aber die Sünde ist er bereit, dir zu vergeben, brauchen wir gar nicht reden. Vielleicht heilt er dich auch, das liegt an ihm. Wenn du ihn lieb hast, wird entweder dir die Krankheit oder die Gesundheit zum Besten dienen. Es wird dir alles zum Besten dienen. Und lieb haben kannst du ihn, Römer 5, 1, wenn du wiedergeboren bist, mit dem Geist der Sohnschaft, sagt nämlich die Bibel, ist die Liebe Gottes, Agape, ausgegossen in unseren Herzen. Ich habe jetzt die Fähigkeit. Wisst ihr, mir wird es manchmal ganz anders, wenn ich mir überlege, ich habe den Geist des Glaubens. Die Liebe Gottes ist in mein Herz ausgegossen. Es ist alles da. Alle Werke, die ich tun soll, Epheser 2, Vers 10, sind alle da. 1. Korinther 12, 18, mein Platz am Leib Christi, ist da. 1. Petrus 4, 10, meine Gnadengabe, um Gott zu dienen, ist da. Römer 12, 3, das Maß des Glaubens, ist da. Es ist alles da. Wisst ihr, das hat bei mir nochmal ganz klar bewirkt, dass es mir vollständig bewusst ist, ich werde keine Ausrede haben. Ich werde gar keine Ausrede haben. Gott wird mir sagen, im Preisgericht Jesu Christi, du hast den Geist des Glaubens gehabt, du hast den Geist der Sohnschaft gehabt, du hattest alle Werke schon in dir drin, du hättest alles tun können, wenn du gewollt hättest.
Und wenn man dann nur überlegt, dass er alle meine Gedanken sieht, wenn ich ihn lieb habe, dass dann gar keine Rolle spielt, ich muss halt klar wieder geboren sein, die ihn lieb haben, dann spielt Krankheit zuerst schon mal eine untergeordnete Rolle, weil er kann sie wegnehmen, wenn er will, sieht man hier, problemlos, er kann sie mir auch lassen, wenn es nötig ist. Wieso? Dann muss eigentlich das Verhältnis zu meinem Jesus sich völlig verändern durch diese Tatsache. Wieso? Wenn man dann nur zum Beispiel sich bewusst ist, dass alle Gläubige der Geist der Sohnschaft haben und alle Gläubige zum Beispiel in der Fürbitte beten können, dann kann man auch zu einem anderen Gläubigen sagen, du, pass auf, kannst du mitbeten, dass das bei mir alles geschieht? Das tun wir viel zu wenig. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dieser Glaube wird aktiviert, zuerst einmal zu der Rettung, aber dann auch im Normalen in Römer 10, 17. Da sagt die Bibel, denn demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Da steht im Griechischen Akoe, da kommt unser Akustik her. Das ist ein Wort, es gibt im Deutschen leider kein Wort, das man hier übersetzen könnte. Gibt es keins. Wir haben kein Wort für das. Also man müsste es umschreiben, man müsste praktisch sagen, demnach kommt der Glaube aus dem Hören auf die Verkündigung. Und da steht dann auch in Logos und Rema, und zwar, wenn das Wort Gottes bei mir lebendig wird, ich höre wirklich auf ihn und durch das Hören auf ihn wird es lebendig, dann entsteht Glaube. Dann macht der Herr Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, in mir praktisch dieses große Werk, dass Glaube entsteht. Wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn wir jetzt das praktisch auf unser Leben umsetzen. Dieser arme Mensch hatte, weil er vertraut hat, weil seine Freunde vertraut haben, hatte er von Gott her ein wunderbares Erlebnis. Er hat ihm, weil er vertraut hat, hat er ihm die Sünde vergeben und er hat ihn geheilt. Bei mir ist das ganz einfach. Im Neuen Bund, hier ist ein altes Testament, Evangelium. Nachdem ich im Neuen Bund jetzt den Geist der Sohnschaft habe, wieder geboren bin und eine völlig andere Situation habe, habe ich den Geist des Glaubens. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich mit dem Herr Jesus in Ordnung bin. Ich muss nur gucken, dass ich alles glaube, was die Bibel über ihn, über die Erlösung sagt, muss mich da im Glauben draufstellen und in dem Ganzen, das ist eingebunden drin, dass ich den Herr Jesus lieb habe, dann wird mir alles zum Besten dienen. Und dann kann es sein, der Herr gibt mir plötzlich Freiheit zu beten, Herr, heile mich, und dann bin ich geheilt. Er gibt mir keine Freiheit zu beten, Herr, heile mich, dann bin ich nicht geheilt. Aber es ist so, er entscheidet, das heißt, es ist alles zu meinem Besten. Wisst ihr, und damit ist jetzt im Neuen Bund eigentlich das Gleiche wie hier. Ich muss im kindlichen Vertrauen zu meinem Jesus kommen, aber jetzt anders. Ich muss zu ihm kommen und sage, ich danke dir, dass meine Sünden vergeben sind. Ich danke dir, dass ich ein Gotteskind bin. Ich danke dir, dass ich wiedergeboren bin. Ich danke dir, dass ich den Geist der Sohnschaft habe. Ich danke dir, dass ich den Geist des Glaubens habe. Ich danke dir, dass ich das vollkommene Opfer habe. Ich danke dir, dass alles von dir Gnade geschenkt ist. Ich habe es bekommen ohne Verdienst. Es ist alles in mir drin. Jetzt will ich dich für das von ganzem Herzen lieb haben, weil ich sicher bin, egal was mir passiert, ich bin im Himmel. Wisst ihr, wir haben halt das Problem, wir denken irdisch. Wisst ihr, ihr müsst mal gucken, wie schnell geht der Leben vorbei. Die Bibel sagt, es ist ein Hauch. Ich habe jetzt wieder gehört, Putin streitet mit den Amerikanern, Mittelstreckenrakete. Ich glaube, es war Obama, der sagte, wenn es eine Auseinandersetzung zwischen Russland und Amerika gibt, dann wird dieser Krieg sich auf dem Gelände von Europa abspielen. Die schießen dann die Atomrakete nicht nach Russland und nicht nach Amerika rüber, sondern die schießen jetzt erst einmal zu uns rein. Und von daher ist es so. Das Wichtigste, was bei uns da ist, ist, dass wir gerettet sind. Dass wir Gotteskinder sind, dass wir Vergebung der Sünde haben. Weil, was nützt dir, wenn du geheilt wirst, aber nicht gerettet bist oder nicht in Ordnung bist mit Gott und die Atomrakete schlägt heute Nacht ein, dann bist du erledigt. Das müssen wir den Leuten sagen, wenn man evangelisiert, müssen wir ihnen sagen, das Wichtigste ist Vergebung der Sünde, weil du weißt ja nicht, was passiert. Keiner weiß, wie lange er lebt. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie die Leute blitzschnell sterben teilweise, muss ich sagen, kein Mensch hat daran gedacht, plötzlich sterben sie. Beim Wiedergeborenen ist das kein Problem. Das ist auch der Grund, warum Wiedergeborener jederzeit sterben kann. Weil ich komme ja nicht in den Himmel, ob ich jetzt gerade in dem Moment besonders geistlich bin, sondern ich komme in den Himmel, weil ich wieder geboren bin, weil ich gereinigt bin durch Jesu Blut. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Aber wenn ich auf dem Sterbebett liege, ich kann nur sagen, Herr, ich danke dir, wenn ich jetzt in die Ewigkeit rübergehe, die Transzendenz, wenn ich jetzt sterbe, wenn mein irdisches Leben erlischt, ich weiß, ich komme bei dir an der richtigen Platz. Ich wache im Paradies auf durch dein Blut, sonst doch gar nichts. Wieso? Dann kann man doch sterben, oder? Dann gibt es kein Problem. Wieso? Und das ist ein zentraler Punkt, der jetzt anders ist wie hier bei den Leuten. Aber ich denke, aus diesem Bericht über diese Krankenheilung müssen wir letztendlich sehen. Zum Beispiel ist auch interessant, Vers 8. Als die Volkswinge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Das heißt, man kann nur danken und Gott anbeten für das, was er getan hat. Und wenn er jetzt den Exkurs noch einsetzt, dieser biblische Glaube in Apostelgeschichte 4,4 zum Beispiel, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, das ist Römer 10,17, wurden gläubig. Und das ist einfach so, wenn du das auch siehst, glaube ich, was Wunderbares. Ich habe es hier auch aufgelistet. Ich habe jetzt gedacht, dass ihr es in Ruhe nochmal durchstudieren könnt. Die Bibel sagt auch letztendlich hier, wir leben dem Glauben und nicht dem Schauer. Das heißt, ich lebe immer davon, was die Bibel mir sagt und ich stimme dem immer zu. Das ist mein Leben, nicht was ich sehe. Ich habe den Geist des Glaubens und die Bibel sagt, Hebräer 12, erster Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, ich habe den Herr Jesus lieb, guck, dass ich nicht in bewusster Sünde lebe, sondern gereinigt bin durch Jesu Blut, dann wirkt er die ganze Zeit biblischer Glaube in mir vollkommen problemlos. Der Jesus hat es in Markus 1, Vers 15, hat er gezeigt, wie das geht. Und das gilt dann für diese Zeit des Gesetzes, gilt aber genauso für die Zeit der Gnade. Er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, jetzt ist es da. Tut Buße und glaubt. Das heißt, sobald ich Buße tue, Buße heißt nur, dass ich meine Gesinnung mit der Gesinnung Gottes in Einklang bringe. Also das, was er sagt, glaube, ihm zustimmen, uneingeschränkt. Wenn ich Buße tue, also wenn er sagt, es ist etwas Sünde, dann gebe ich es auf, dann lasse ich mich reinigen. Ich gucke einfach, dass ich mit ihm in Einklang bin, sagt die Bibel, und dann kann ich glauben. Er sagt, tu Buße und glaub. Sobald ich Buße getan habe, kann ich glauben. Und das ist der zentrale Punkt. Weil jetzt berichtet natürlich die Bibel in unserem Text nicht, was bei dem Mann vorher passiert ist. Das ist interessant, aber es spielt auch keine Rolle. Man sieht nur, wenn das Vertrauen da ist, wenn der Glaube da ist, dann heilt Gott auch hier ein Mensch. Bei uns, ich sage es mal vorsichtig, macht er zuerst einmal mich geistlich gesund. Aber es geht immer gleich. Ich glaube, was Gott sagt, nehmt die Vergebung der Sünde wie ein kleines Kind an, passiert ja bei der Wiedergeburt und dann lasse ich mich dauernd reinigen und ich liebe ihn. Ich danke dem Herrn Jesus, dass er das getan hat. Das ist das Zentrum. Und dann, im Endeffekt, kann mir nichts passieren. Ich bin in völliger Sicherheit. Und wenn ihr jetzt nochmal den ganzen Glaubensbefund euch durchseht, da ist immer etwas zentral. Zum Beispiel Jakobus 2, das ist dann ab D, sagt, Glaube wirkt Werke. Wisst ihr, ob du wirklich glaubst, siehst du immer dem, was du tust. Ob du wirklich der Jesus lieb hast oder ob du wirklich im biblischen Glaube bist und ob du jetzt im Geist wandelst oder im Fleisch, siehst du immer dem, was du tust. Das siehst du auch hier, zum Beispiel, weil die geglaubt haben, haben sie ihn gebracht. Wisst ihr, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, wenn du den Text genauer untersuchst, die wäre doch nie auf die Idee gekommen, der Herr Jesus aufzusuchen mit diesem Gelähmten, die hätte sich ja blamiert, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass er ihn heilt. Wisst ihr? Und immer wenn du handelst, die haben geglaubt, darum sind sie gekommen. Wenn du wirklich glaubst, dann handelst du. Dann kommen die Werke automatisch. Das kannst du überhaupt nicht verhindern. Und so ist letztendlich für uns aus diesem Gleichnis was ganz Einfaches zu sehen. Wir haben den Geist des Glaubens. Wir können genauso wie diese Leute vertraut haben, können wir Jesus vollständig vertrauen. Das Wichtigste, was bei uns vom Vertrauen her ist, dass wir unser Verhältnis zu ihm in Ordnung halten, gereinigt sind durch Jesu Blut. Wisst ihr, dass ich mir vom Teufel nicht einreden lasse, jetzt hast du eine Sünde begangen, jetzt verwirft er dich. Wisst ihr, das ist das, was der Teufel tut, er lügt. Sacharja 3, lass mal in Ruhe, Sacharja 3. Da wird dieser Mann verklagt und der Jesus steht zur Rechte.
und verteidigt ihn. Und so ist es genauso, wenn ich komme und mich auf der Jesus beruf, auf sein Blut, dann reinigt das Blut Jesu mich vollständig und ich bin im Glauben und kann dann wirklich im Herrn dienen ohne Ende. Das sehe ich hier. Und er sagt klipp und klar, dass er meine Gedanken sieht. Also er sieht auch, ob ich zweifle. Und jetzt kommen wir zu dem Haken. Der kleinste Zweifel schält aus. Ich darf nicht zweifeln. Er sagt klipp und klar, wer zweifelt, empfängt nichts. Das ist Jakobus 1, 5 und Folgeverse. Wer zweifelt, kriegt nichts. Wisst ihr, von daher muss ich einfach sagen, so wie die gekommen sind, wenn ich jetzt wirklich glaube, dass der Jesus eine völlige Erlösung geschaffen hat, wenn ich zum Beispiel Bindungen habe, wenn ich Probleme habe, wenn ich Sorge habe, ich darf nur das tun, was die Bibel sagt. Wenn ich glaube, dass er, Jesaja 61 zeigt es, Johannes 8, 36, dass er die Gebundene frei macht, dass die Tür offen ist, wenn ich irgendwas habe, ich darf ja nur glauben, dass das stimmt, was die Bibel sagt, dann gehe ich im Glauben raus aus meiner Bindung und es passiert. Ich habe es da 100-mal besser wie dieser Mann. Ich muss mich nicht tragen lassen. Aber es kann natürlich sein, wenn du selber so in Anfechtung bist, dass du keine Kraft mehr hast, dann ist gut, dann holst du die anderen und sagst ihnen, bitte betet für mich, dass ich es packen kann. Das ist wie wenn man jemanden zum Glauben trägt, dann betet die mit und dann wird der Herr auch hier bei dir das wirken. Das ist wunderbar, gell? Und er sagt da eigentlich letztendlich, es gibt drei große Probleme. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind es fünf. Wo hintritt, und das ist Unglaube, Kleinglaube, beides ist an und für sich falsch, weil ich habe ja den Geist des Glaubens, Ehrsucht, das heißt, dass ich nicht das will, was Gott will, sondern eigene Ziele habe, Zweifel, Jakobus 1,5 und Folgevers 6 wird es dann noch genau genannt und Jesaja 59,1 Sünde. Das ist eigentlich alles. Ich muss diese fünf Dinge da meiden, das ist unter F Hindernisse, dann kann ich kommen wie die vier oder fünf. Und dann passiert gar nichts. Wisst ihr, ich muss es nochmal sagen, dann bin ich mit Gott in Ordnung. Wisst ihr, Teufel treibt uns immer so ein Perfektionismus ins Hirn rein. Wir sagen immer, oh, wir haben immer den Eindruck, wir sind zu kurz gekommen. Entschuldigung. Ich glaube immer noch, dass wenn das Blut Jesu mich reinigt, dass ich für ihn nichts getan hätte. Das heißt, ich kann kommen und sagen, Herr, ich war die Woche lau, ich habe versagt, reinig mich in dein Blut, dann ist mir nichts getan. Dann bin ich bei Gott völlig im Blechle. Und sofort kann ich der Jesus lieben, sofort kann ich beten, sofort wird er alles, was biblisch ist bei mir, wenn ich es im Glauben annehme, werde ich es erleben und ich kann es dann im Glauben annehmen. Ich muss bloß kommen. Wisst ihr, von daher, jetzt nochmal, man könnte ja neidisch werden und sagen, hat der zu einfach gehabt. Dem hat er die Sünde vergeben, die Krankheit weggenommen. Das will ich auch. Wir haben es besser. Und bei uns ist so, ich sage es jetzt mal ganz ungeschützt. Was denkt ihr, was passiert wäre wirklich bei mir, wenn mir Gott die Krankheit weggenommen hätte, solange ich in der Pfingstbewegung gewesen wäre? Ich habe damals ja keine biblische Erkenntnis gehabt. Ich hätte radikal Krankheilung gepredigt. Versteht ihr? Hätte die Leute ins Elend getrieben. So hat Gott mich untergehalten, bis ich biblisch die Erkenntnis hatte, was stimmt. Dann hat die Krankheit weggenommen. War es jetzt gut oder schlecht? 11 Jahre. War brutal. Brutal. Das Beste, was mir passiert ist. Und als das Ziel erreicht war, nimmt er sie weg. Und das ist der große Unterschied von unserem Text zu der heutigen Zeit. Das müssen wir einfach beachten. Gut, ich möchte beten nochmal. Jesus, wir danken dir, was du Wunderbares getan hast, als du als der Messias Israels in Israel warst, unter dem Gesetz, um alle diese wunderbare Verheißungen auch des alten Bundes der Erlösung zu vollführen, als du im Kreuz von Golgatha diese große Erlösung vollführt hast. Da ist dein kostbares und teures Blut vergossen. Jetzt haben wir alles, viel mehr als dieser Mann und seine Freunde, die ihn gebracht haben. Wir haben den Geist der Sohnschaft. Wir können uns dauernd reinigen lassen durch dein Blut. Wir können dir dienen. Und es wird uns alles zum Besten dienen, wenn wir dich wirklich lieb haben. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass das, was in unserem Herzen ist, deine Liebe ist ja ausgegossen in unsere Herzen. Genauso alle diese Werke, der Glaube ist da, dass wir einfach kindlich von unserem Menschlichen weggehen und letztlich dir glauben, dass das, was du sagst, wirklich stimmt und dir vertraut und dich von ganzem Herzen lieb haben, dass dann alles zum Besten dienen wird und dass wir es besser haben als dieser Mann und seine Freunde. Und dafür danke ich dir.